Ich habe eine Vorab-Homepage erstellt, die ich tatsächlich selber designt habe. Das war auch sehr spannend, hat gut funktioniert, denn mir war es wichtig, ein Kontaktformular zu haben, wo die Helferin wirklich ganz einfach die Kontaktaufnahme durchführen können. Also gar nicht groß eine Bewerbung schreiben müssen, Unterlagen, sondern einfach erstmal Name, für welche Position bewerbe ich mich und kurz die Telefonnummer, dass man einfach mal so ein kurzes, ja, ich sag mal 10, 15-minütiges Telefonat führt im ersten Schritt, um erstmal zu gucken, ja, passt das vielleicht überhaupt menschlich? Man sollte nach vorne blicken, sein Ziel weiter im Auge behalten und ja, die Ruhe bewahren.
Herzlich willkommen zu Dental Minds, dem Infopodcast für Zahnarztpraxis und Labor mit Marion Marschall und Karl-Heinz Schnieder. Die Fachredakteurin und der Fachanwalt diskutieren Themen und Trends für Praxis und Labor und verhelfen Ihnen zu mehr Durchblick im Dentalmarkt. Verlassen Sie sich drauf.
Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast. Wir sind Marion Marschall
und Karl-Heinz Schnieder. Und wie immer nehmen wir für Sie jeden Monat Themen und Trends unter die Lupe, die für Sie in der Zahnarztpraxis und im Dentallabor wichtig sind oder werden könnten.
Wir haben das bei Dental Minds ja schon mehrfach thematisiert. Viele Zahnärztinnen und Zahnärzte aus den geburtenstarken Jahrgängen der 60er Jahre, die sich in den 1980er und 1990er Jahren niedergelassen haben oder niederlassen mussten, weil es eben kaum andere Möglichkeiten gab, den Beruf überhaupt auszuüben, gehen nun altersbedingt aus dem Beruf heraus. Und viele finden keine Nachfolgerin und keinen Nachfolger für ihre Praxis. Das hat mehrere Gründe. Zum einen gibt es keinen Zwang mehr, sich niederzulassen. Die ganz überwiegende Zahl der Berufsanfänger bleibt auch nach den 2 Jahren Vorbereitungsassistenz erst einmal in der Anstellung. Die Entscheidung, sich niederzulassen, wird aufgeschoben. Heute sind mehr als 26.500 Zahnärztinnen und Zahnärzte bundesweit angestellt tätig. Und das übrigens überwiegend in Einzelpraxen. In den westlichen Bundesländern sind das fast 40% aller, die überhaupt in den Praxen arbeiten. Auch das Thema Feminisierung des Berufsstands, wie das immer so schön heißt, spielt eine Rolle. In den jüngeren Alterskohorten bis 40 gibt es mehr Zahnärztinnen als Zahnärzte. Für viele junge Frauen ist es einfacher, angestellt zu arbeiten, um Familie und Beruf unter einen Hut zu bekommen. Und dann sind da noch die Gründe aus der Praxis und dem Gesundheitssystem selbst. Die zunehmende Bürokratisierung, die Sorge vor hohen finanziellen Belastungen, so eine Praxisneugründung kostet locker mal über 500.000 und auch die Angst vor Budgetierung oder Regressen. Die Sorge, auch alles alleine machen zu müssen, die Verantwortung für alles alleine zu übernehmen und auch die Frage der Personalführung sind Themen, die junge Leute beschäftigen und vielleicht auch davon abhalten, eine Praxis zu gründen. Aber die gute Nachricht ist, es gibt immer noch sehr viele junge Zahnärztinnen und Zahnärzte, die den Sprung in die Selbstständigkeit wagen, wie unser heutiger Gast.
Ja, und da ist es mir eine ganz besondere Freude, heute Frau Dr. Anna Haag begrüßen zu dürfen. Anna und ich kennen uns seit vielen Jahren, denn wir lebten bis zu ihrem Studium bedingten Auszug aus dem elterlichen Haus, lebten wir Tür an Tür und meine Jungs und Anna verbrachten viel Zeit ihrer Kindheit miteinander. Auch heute noch stehen wir im Kontakt, sei es bei ihren Besuchen in Münster oder auch bei anderen Gelegenheiten. Ihre berufliche Entwicklung konnte ich daher gut verfolgen und ich freue mich Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, heute mit Anna Haag eine Zahnärztin vorstellen zu dürfen, die quasi, ja, wie sagt man so schön, all in gegangen ist. Sie hat sich mitten in Frankfurt am Henninger Turm, weiß Gott kein unterversorgtes Gebiet, in einer neuen Praxis niedergelassen und trotz ihrer starken familiären Belastung. Anna Haag ist verheiratet und hat 2 Kinder. Wir sind gespannt auf Ihre Geschichte. Herzlich willkommen, Frau Dr. Anna Haag. Hallo, liebe Anna.
Ja, hallo. Ich heiße Dr. Anna Haag und habe mich sehr über die Einladung zu diesem ersten Podcast für mich gefreut. Und ja, vielen Dank dafür schon mal.
Ja, auch von mir ein herzliches Willkommen, liebe Frau Haag. Ihr Werdegang ist ja in der heutigen Zeit schon auch etwas Besonderes. Vielleicht beginnen wir ja mal einfach mal mit der Vorgründungsphase. Wann war Ihnen denn klar, dass Sie Zahnärztin werden wollen? Und wie sah der berufliche Weg aus, bevor Sie sich dann in eigene Praxis niedergelassen haben? Gab es prägende Stationen oder vielleicht sogar Mentoren?
Ja, tatsächlich war es bei mir so, dass ich gar nicht direkt Zahnärztin ursprünglich mal werden wollte, sondern Kieferorthopädin. In meiner Teenagerzeit habe ich sehr viel Zeit beim Kieferorthopäden verbracht und fand das einfach super spannend, mit den Händen was zu machen, mit jungen Menschen. Und ja, das hat mich dann inspiriert, ja, kurz vor dem Abi die Entscheidung zu treffen, ja, mich zur Kieferorthopädin ausbilden zu lassen. Und ich habe dann gemerkt, okay, dafür muss ich Zahnmedizin studieren und habe mich dann ja für das Zahnmedizinstudium beworben und habe dann auch im Herbst 2008 einen Studienplatz in Frankfurt erhalten und habe dann direkt im Oktober angefangen, habe das Studium auch relativ schnell durchgezogen, habe Ende Dezember 2013 dann Examen gemacht und habe dann aber auch relativ schnell gemerkt, es ist doch nicht die Kieferorthopädie, dass ich keine Weiterbildung machen möchte. Mir hätte da einfach unheimlich viel aus der allgemeinen Zahnheilkunde gefehlt und habe dann tatsächlich allerdings erstmal mich mit meiner Doktorarbeit beschäftigt einige Monate und habe dann erst im Herbst 2014 meine Assistenzzeit begonnen. Da hatte ich tatsächlich mit meiner ersten Stelle nicht so viel Glück, muss ich zugeben. Da konnte ich wenig behandeln. Entweder hatte ich keine Helferin oder ich hatte kein Behandlungszimmer. Dann wurde ich in der Prophylaxe wirklich viele Wochen eingesetzt und das war am Anfang vielleicht ganz interessant, um so ein bisschen eine Routine zu bekommen, aber man ist ja doch eigentlich motiviert nach dem Studium, das Gelernte umzusetzen und ja, es war da keine Änderung in Aussicht und dann habe ich tatsächlich nach 3 Monaten schon die Stelle gewechselt.
Werbung. Mehr Überblick, weniger Unterbrechungen. Optragate Dry Control ist ein Speichel- und Flüssigkeitssauger mit 270 Grad Absaugung und integriertem Zungenhalter. In Kombination mit Optragate 2 eine starke Lösung für die relative Trockenlegung. Jetzt beide Produkte kostenlos testen. Mehr auf ivoklar.com.
Ich habe dann im Januar 2015 in Hanau meine Stelle angetreten und ja, das war tatsächlich schon eine sehr prägende Zeit, muss ich zugeben. Meine damalige Chefin, die hatte auch gerade erst 2 Jahre die Praxis übernommen und ja, ich war immer von ihrer Klarheit und ihrer Struktur sehr beeindruckt. Also vor allem ihre Herangehensweise bei Neupatienten hat mich sehr geprägt. Da gehe ich tatsächlich ziemlich ähnlich heute noch vor und auch das Thema Dokumentation habe ich da sehr, sehr viel von mitgenommen und ja, muss doch sagen, dass das eine prägende Station war. Tatsächlich hat mir dann aber am Ende die Chirurgie dort gefehlt, sodass ich mich dann entschieden habe, die weitere Assistenzzeit in einer anderen Praxis zu verbringen. Ich bin dann wieder in Frankfurt in Sachsenhausen, auch dem Stadtteil, wo wir schon lange wohnen, gelandet und war dort in einer Praxis, in der ich halt doch recht viel Chirurgie auch machen konnte. Da hatte ich relativ viel Freiraum, habe dort dann meine Assistenzzeit zu Ende gemacht. Dann hatten wir eine kleine Auszeit, waren in Neuseeland. Das war unsere Hochzeitsreise. Und dann ging es 2017 in Langen weiter und da hatte ich sehr viel Kontakt mit der Digitalisierung in der Zahnmedizin. Also mein damaliger Chef war da so ein bisschen, würde ich sagen, Vorreiter und hat mich da doch auch geprägt, keine Hemmungen zu haben, was halt die Digitalisierung in der Zahnmedizin angeht. Und vor allem, würde ich sagen, war er ein Mentor beim Thema Abrechnung. Ich durfte dort alles erstmal selber eingeben, soweit ich es halt konnte und wusste, vor allem auch bei dem Thema GOZ-Abrechnung. Und da hat er mir wirklich sehr viel beigebracht. Also auch, ja, eine prägende Station, würde ich sagen. Und tatsächlich eine der Helferinnen, die ich dort in der Praxis kennengelernt habe, ist jetzt bei mir in der Praxis. Hätte ich damals nicht gedacht. Und dann war ich im Beschäftigungsverbot in der Elternzeit und habe dann 2019 eine andere Stelle angetreten, da es einfach von den Arbeitszeiten nicht mehr gepasst hat mit der Stelle in Lang, und bin dann nach Rottgau gegangen, also gar nicht so weit von Sachsenhausen entfernt, so 20 Minuten mit dem Auto, und bin dort in einer relativ großen Praxis vom Team her gelandet, also tatsächlich knapp über 20 Mitarbeiterinnen, flächig gar nicht so groß, 4 Behandlungszimmer, und ich bin immer noch beeindruckt, wie meine dortige Chefin ja einfach sehr effizient auf diesen 4 Behandlungszimmern gearbeitet hat, und würde schon auch sagen, dass mich das beeindruckt hat und geprägt hat, das Maximum rauszuholen. Ja, das war quasi so die letzte Station, bevor es dann mit dem Thema Gründung losging.
Das ist sehr spannend, liebe Anna, und ich erinnere mich noch gut an die Phase, als du in deiner Ausbildungsstelle, in deiner ersten Ausbildungsstelle warst und in der Überlegung warst, die Stelle zu wechseln, weil es eben in der Tat mit Ausbildung am Ende wenig zu tun hatte. Und ich glaube, wir können allen unseren Hörerinnen und Hörern, die in einer Ausbildungsphase sind, nur empfehlen, auch das gut zu überlegen, wenn man das Gefühl hat, ich lerne in dieser Praxis nichts oder nicht genug. Ne? Erst das Gespräch suchen mit den Praxisinhabern, und wenn das nicht fruchtet, dann wechselt man auch mal die Stelle. Es ist eine ganz wichtige Zeit, wo man eben Praxis kennenlernen soll. Und da denke ich, sollte man seine eigenen Interessen im Hinblick auf die Ausbildung auch im Blick haben. Und so hast du es ja auch gemacht. Schauen wir uns mal die Gründungsphase an. Nach dieser Phase der Ausbildung, dann begann ja deine Gründungsphase. Wenn du die so in so 3 Worten so rückblickend beschreiben müsstest, welche wären das?
Ja, gar nicht so einfache Frage tatsächlich. Aber ich würde vor allem sagen, Mut, Organisation, vielleicht auch Organisationstalent und wilde Zeit.
Jetzt ist es heute so, dass ich, Marion hat es ja eingangs gesagt, viele junge Zahnärzte und auch vor allem auch viele junge Zahnärztinnen sich heute eher für eine Anstellung in Praxis entscheiden, statt einer selbstständigen Tätigkeit nachzugehen. Warum hast du dich so entschieden?
Ja, also ein großer Punkt war für mich, das, was ich auf Fortbildungen gelernt habe, empfand ich als relativ schwierig in der Praxis oder in einer Praxis als Angestellte umzusetzen. Und habe da die Erfahrung gemacht, dass es dann doch wieder in Vergessenheit geraten ist, was man dann kürzlich auch sehr motivierend gelernt hatte. Und das fand ich immer sehr schade. Man hat da viel Zeit für so eine Fortbildung investiert. Auch ist es doch meistens eine recht hohe Investition, und dann gerät so in Vergessenheit. Und das fand ich immer sehr schade. Oft hatte ich auch eigene Vorstellungen von Herangehensweisen, auch bei dem Thema Praxisführung habe ich immer gedacht, ach, kann man das nicht eventuell ein bisschen anders machen? Und so kam dann immer mehr der Gedanke, dass das vielleicht in der Selbstständigkeit dass ich in der Selbstständigkeit quasi so meine Vorstellung umsetzen kann. Also das Thema vor allem auch Selbstverwirklichung ist durchaus ein großer Punkt gewesen.
Kannst du dich an einen ganz konkreten Moment erinnern, wo du sagtest, das war der entscheidende Punkt? Ich habe immer gezweifelt, ich habe überlegt, was spricht dafür, was spricht dagegen? Gab es einen Punkt, wo du sagst, so, und ab dem Moment wusste ich, ich packe das jetzt an?
Ja, also so einen direkten Punkt hatte ich jetzt in dem Sinne nicht. Das war mehr so ein Prozess, muss ich sagen. So während dem Antritt meiner letzten Stelle quasi vor der Praxisgründung. Ich hatte im Dezember 2019 gerade meine Doktorarbeit verteidigt. Also gerade endlich, eher gesagt. Ich habe ja 2014 schon begonnen, und das war für mich ein sehr großer Meilenstein. Und danach war so ein bisschen die Frage, wie geht es weiter? mache ich vielleicht noch einen Facharzt. Dafür hätte ich dann nochmal die Praxis wechseln müssen. Und da ich schon ja viele Praxen gesehen hatte, hatte ich eigentlich jetzt nicht so Lust, nochmal in eine andere Praxis zu gehen und habe dann auch gemerkt, dass es gar nicht unbedingt notwendig ist, vielleicht diesen Titel zu haben, sondern dass vor allem diese Motivation und kontinuierliche Fortbildung, ja, der Mut zur Weiterentwicklung eigentlich entscheidend ist. Und in der Zahnmedizin ist es ja eigentlich auch relativ entspannt, dass man, ich sag mal, relativ frei behandeln kann und nicht unbedingt gewisse Titel braucht. Und habe dann gemerkt, es ist für mich eigentlich der nächste logische Schritt. Und habe dann das Thema begonnen.
Wie hat denn dein Umfeld so reagiert? Dein Elternhaus ist ja nicht zwingend unternehmerisch geprägt und dein Partner, der liebe Sören, ist Pilot bei einer großen Fluggesellschaft, oftmals mehrere Tage nicht da. Wie haben die reagiert?
Also mein Mann hat mir schon viel früher, bevor ich an diesem Punkt war, zugesprochen und meinte, willst du das nicht machen? Willst du dich nicht selbstständig machen? Und ich habe da eher noch so ein bisschen dran gezweifelt und muss sagen, dass dieser Punkt aber ja mich extrem motiviert hat. Also ich hatte da jemanden neben mir oder an meiner Seite, der total begeistert war von diesem Gedanken. Das heißt, von meinem Mann habe ich da extremen Zuspruch natürlich bekommen. Aber es gab auch so zwei Seiten. Also es gab einerseits die wenigen, die, ich sag mal, mega begeistert waren, Freunde im Umfeld. Aber dann gab es auch die Skeptiker, wie tatsächlich meine Chefin bei der letzten Stelle, die sagte, willst du dir das wirklich antun? Die ist, glaube ich, sie konnte mir das nicht so ganz glauben, dass ich das wirklich machen möchte. Und das war natürlich auch so ein bisschen demotivierend, aber hat mich trotzdem nicht daran gehindert, das durchzuziehen. Und tatsächlich, meine Eltern waren, glaube ich, auch ein bisschen so Richtung Skeptikerseite am Anfang. Haben dann aber mit der Zeit quasi, also es war auch so ein Prozess bei denen gemerkt, ja, das kann funktionieren. Und das war mir natürlich auch total wichtig, dass meine Eltern dahinter mir stehen.
In dieser so wichtigen Phase gab es ja bestimmt auch Zweifel in dieser Phase oder Sorgen. Welche war das? Kannst du die benennen?
Zweifel gab es tatsächlich ständig. Ich hatte ja schon erwähnt, es war eine wilde Zeit und quasi ein Auf und Ab. Also manchmal auch innerhalb eines Tages. Man ist morgens aufgewacht und dachte, oh Gott, was habe ich da getan? Und alles viel zu groß geplant und eine viel zu große Investition. Und ja, mittags, wenn man dann auf der Baustelle war, hat man plötzlich gedacht, oh Gott, ist viel zu klein. Wie sollen wir alles unterbringen? Dann ein großer Punkt war tatsächlich für mich die Sorge um das Personal. Die war eigentlich so für mich die größte Sorge, sage ich mal. Und auch das, ob wirklich Patienten kommen und ob ich meiner Familie und auch mir selber dann noch gerecht werden kann. Das waren eigentlich so die größten Sorgen und Zweifel. In der Zeit war das Motto bei mir eigentlich Step by Step. Also nicht das große Ganze zu sehen, sondern wirklich die kleinen Schritte, die dann eben nach und nach zum Ziel geführt haben.
Wie haben Sie denn Ihren Gründungsprozess so aufgesetzt? Wie haben Sie angefangen? Haben Sie sich Beratung geholt oder Seminare besucht? Und warum eine Praxisgründung mitten in Frankfurt am Main? Also es ist ja, da gibt es ja nun mal wahrlich genug Zahnarztpraxen. Wie haben Sie denn da auch dann einen Standort gefunden und wie lange hat das gedauert, bis Sie den hatten, wo Sie gesagt haben, okay, hier kann das was werden?
Ja, also ich habe mich im April 2022 mit einem Finanzberater, sage ich mal, für Praxisgründung zusammengesetzt und habe einfach mal so versucht, eine Vorstellung davon zu bekommen, wie sowas überhaupt funktioniert, was dafür alles notwendig ist. Man lernt dazu ja leider gar nichts in der Uni. Und wir haben dann angefangen, uns tatsächlich erste Praxen zur Praxisübernahme anzugucken. Also das war auch mein ursprünglicher Plan und für mich so der vermeintlich sichere Weg, eine Praxisübernahme in ländlicher Region durchzuführen. Ich habe dann aber im Laufe der Gespräche und Besichtigungen verschiedenster Praxen gemerkt, dass eine Übernahme doch auch viele Kompromisse bedeuten würde, auch die ländliche Region zusätzliche Fahrzeit für mich bedeuten würde, was halt eben kostbare Zeit in Anspruch nehmen würde, sodass dann immer mehr der Gedanke kam, warum nicht doch in Frankfurt? Und tatsächlich hatte ich mir unter anderem auch eine ältere Praxis angeguckt. Das wäre keine Praxisübernahme mehr gewesen, aber die Infrastruktur war noch vorhanden. Also es war 25 Jahre lang eine Praxis, tatsächlich auch hier direkt bei uns um die Ecke. Aber da bin ich auf einen Vermieter gestoßen, der tatsächlich von mir, damals war ich dann hochschwanger mit unserem zweiten Kind, nicht überzeugt war, dass ich das wirklich durchziehen möchte. Also er sagte, wollen Sie nicht lieber zu Hause bleiben? Und das fand ich wirklich, das hat also schockierend und das hat mich tatsächlich dann noch mehr motiviert. Und ich habe gemerkt, also ich habe die Flächen dann nicht bekommen, was auch eigentlich ein super Schicksalsschlag war, weil wir dann an der jetzigen Praxislocation doch nochmal uns dran gesetzt haben, weil die jetzige Location, die hatten wir tatsächlich schon länger im Blick und laufen da oder sind immer regelmäßig dran vorbeigelaufen. Und mein Mann und ich haben immer gedacht, ach, das ist ja eigentlich die perfekte Lage, wurden aber immer wieder vom Vermieter abgeblockt, da in diesen Flächen eigentlich ein Restaurant geplant war. Also die Flächen waren gar nicht ausgelegt für eben eine Praxis und standen seit Bau eigentlich leer, also bestimmt 3-4 Jahre. Und haben aber diesen Gedanken dann nochmal aufgenommen und haben dem Vermieter dann nochmal geschrieben und ja, mit verschiedensten Ideen konnten wir ihn dann dazu bringen, einen Termin mit uns auszumachen und haben uns dann im Juni 2023 erstmals mit ihm getroffen. Und diese Location ist für uns als Familie eigentlich perfekt, muss man sagen, ne? Weil das Thema Zeit ja ein großer Faktor für mich war, was ich jetzt nicht mehr in Fahrzeit investieren musste, da quasi die Location nur wenige Meter vom Zuhause entfernt ist und ich so eigentlich Familie und Beruf bestmöglich miteinander kombinieren konnte.
Hatten Sie denn von Anfang an schon eine richtig klare Idee, wie die Praxis sein sollte, was Sie in Ihrer Praxis machen wollten, auch so was Zielgruppe und Leistungsangebot angeht? Und dann ist ja immer die Frage, was ist denn davon geblieben? Wo unterscheiden Sie sich jetzt mit Ihrer Praxis von anderen?
Also ich hatte tatsächlich immer eine ganz klare Vision, wie vor allem auch die Einrichtung sein soll. Das wurde tatsächlich schon relativ früh geprägt. Also ich hatte vor dem Studium ein Praktikum in München beim Zahnarzt 3 Wochen gemacht und da war das Wartezimmer immer wie eine Bibliothek mit altem Chesterfield-Sofa, also ganz anders eingerichtet, als wie man es vom klassischen Zahnarzt weiß, steril halt kannte. Und das hat mich damals ziemlich beeindruckt und ich habe gesagt, falls ich doch mal wirklich eine eigene Praxis eröffnen würde, sollte diese Praxis einfach ein bisschen anders, weg von diesem klassisch steril wirkenden Zahnarztbild sein. Eine Atmosphäre ja eher wie in einem Café oder einer Hotellobby, dass man als Patient reinkommt und sagt, oh, hier fühle ich mich wohl, ne? Und ich meine, da schreiben sich tatsächlich viele Zahnärzte auf die Homepage, aber dieses Konzept, das wollte ich wirklich ausleben und von Raum zu Raum Und daran habe ich wirklich festgehalten und finde auch, dass wir das ganz gut umgesetzt haben. Und ansonsten meine Vision, auch was natürlich auf die Patienten zu beziehen ist, dass für mich immer ein ganz wichtiges Motto ist, behandle jeden Patienten, wie du selber behandelt werden möchtest. Mir war klar, es soll keine Fließbandarbeit wie in vielleicht manchen großen MVZs werden, sondern der Patient steht im Vordergrund und wir nehmen uns da gerade bei der Erstuntersuchung sehr viel Zeit und an dieser Vision habe ich auch wirklich festgehalten. Also meine Helferinnen, die gucken manchmal so auf die Uhr und sagen, oh, jetzt müssen wir aber langsam mal. Und ist mir halt so, dieser erste Kontakt ist mir super wichtig, um dann natürlich auch die Patienten langfristig an uns zu binden. Und daran halte ich fest und bin ich tatsächlich jetzt auch nicht von abgekommen. Also ich glaube, ja, das kriegen wir ganz gut hin. Und ich glaube, die Einrichtung unterscheidet uns tatsächlich schon mit am stärksten von den normalen Praxen so. Ist natürlich auch so für einen ersten Eindruck für den Patienten, vielleicht für auch überhaupt seine Entscheidung für uns, zu uns zu kommen, ein wichtiger Punkt.
Ja, sicherlich in einer Stadt wie Frankfurt mit einem sehr anspruchsvollen Publikum auch wirklich ein Unterscheidungsmerkmal, ein wichtiges in diesem Falle, ne?
Ja.
Ja, cool.
Werbung. Setzen Ihre PatientInnen Ihre Zahnfleischgesundheit aufs Spiel? Meridol Parodont Expert hilft, die Widerstandskraft des Zahnfleischs Ihrer PatientInnen gegen Zahnfleischrückgang und Parodontitis zu stärken. Für gesundes Zahnfleisch und starke Zähne setzen Sie auf Meridol.
Jetzt ist der Standort gefunden, die Einigung mit dem Vermieter steht und jetzt geht es ja daran, Personal zu rekrutieren. Jetzt muss man ja versuchen, und man weiß auch, wir haben im Markt einen Fachkräftemangel. Wie bist du da vorgegangen? Hast du da anders rekrutiert?
Jein, also in Hessen ist es tatsächlich, was einen Punkt angeht, relativ einfach. Es gibt so die erste Anlaufstelle, das ist die Seite die Stellenbörse auf der Seite der Landeszahnärztekammer Hessen. Ich habe dann auch erfahren, dass tatsächlich die Helferin schon in der Ausbildung das in der Schule lernt. Bitte, so, wenn ihr eine Stelle sucht, schaut danach. Und tatsächlich war das auch so meine allererste mein allererstes To-Do, dort eine Stellenanzeige aufzusetzen. Dann habe ich natürlich meine bekannten Helferinnen so aus den Praxen, die ich in den Jahren kennengelernt habe, mal kontaktiert und gefragt, ob sie jemanden kennen, dass sie das gerne weiterleiten. Ich habe eine Vorab-Homepage erstellt, die ich tatsächlich selber designt habe. Das war auch sehr spannend, hat gut funktioniert, denn mir war es wichtig, ein Kontaktformular zu haben, wo die Helferin wirklich ganz einfach die Kontaktaufnahme durchführen können. Also gar nicht groß eine Bewerbung schreiben müssen, Unterlagen, sondern einfach erstmal Name, für welche Position bewerbe ich mich und kurz die Telefonnummer, dass man einfach mal so ein kurzes, ja, ich sag mal 10, 15-minütiges Telefonat führt im ersten Schritt, um erstmal zu gucken, ja, passt das vielleicht überhaupt menschlich? Und dann wollte ich immer den nächsten Schritt gehen, mit den Bewerbungsunterlagen sich mal intensiver zusammenzusetzen. Und das hat tatsächlich ganz gut funktioniert. Also da hatte ich den Eindruck, dass das bei den jungen Damen ganz gut ankommt. Also das waren eigentlich so die größten Punkte. Ich habe natürlich auch einen Instagram-Account erstellt, der in der heutigen Zeit auch nicht so unwichtig ist. Darüber haben mich tatsächlich auch einige Damen kontaktiert. Und tatsächlich hat das gut funktioniert. Also das Thema Personalsuche, was auch für mich einer der größten Hemmschwellen quasi war, hat sich dann doch als ja, ganz gut entpuppt. Also ich hatte, glaube ich, fast 70 Bewerbungen oder so in der Zeit.
Wahnsinn. Und dann natürlich auch das Thema der Auswahl auf, ne? Wie wählt man jetzt das Personal aus? Du hast ja keine große Erfahrung, keine eigene gehabt. Welche Werte waren dir da wichtig und was waren die Grundsätze deines Teamaufbaus?
Ja, also mir war es vor allem wichtig, dass das Bauchgefühl stimmt. Also das ist eins, was ich in meiner Mutterschaft gelernt habe. Bauchgefühl, das leitet ein, das ist eigentlich immer zu 99% richtig. Und das war für mich ein ganz wichtiger Punkt. Und auch, dass man eine offene und ehrliche Kommunikation miteinander hat. Ich finde, ja, das spürt man eigentlich relativ schnell. Und dass auch jemand ein gewisses Engagement zeigt, war mir wichtig. Also sich einbringt in das Team. Gerade bei einer Neugründung ist man natürlich auf jegliche Unterstützung angewiesen. Und habe da eigentlich ein ziemlich gutes Starterpaket gefunden. Spaß an der Arbeit, ganz wichtiger Punkt natürlich. Und ich habe in die Anzeigen eigentlich immer reingeschrieben, ich suche eine Arbeitsfamilie. Also man teilt ja sehr, sehr viel Zeit miteinander und mir war es auch wichtig, dass man jetzt nicht nur beruflich, da zusammensitzt, sondern dass man auch so vielleicht so ein bisschen, Persönliches teilt, für den anderen da ist. Das ist ja doch einfach ein großer Teil des Lebens, den man da miteinander verbringt und so dann vielleicht auch gut zusammenwächst, dass man ein Team hat, was viele Jahre gut miteinander auskommt.
Hat das denn funktioniert? Das sind die noch alle da oder sind auch einige schon wieder weg?
Nee, tatsächlich muss ich sagen, also ich sage immer mein Starterpaket, die drei Damen, mit denen ich in die Eröffnung auch gestartet bin, die sind immer noch da und wir verstehen uns alle sehr gut. Das Team wurde jetzt im Herbst erweitert und klar war das natürlich jetzt erstmal ungewohnt. Wir hatten eine ziemlich intensive Zeit zusammen, aber wir haben uns da wirklich ganz gut aneinander gewöhnt und ich vertraue den Damen zu 100% und ich glaube, so dieses Konzept offene Kommunikation funktioniert sehr gut. Also die Mädels wissen, ich habe immer ein offenes Ohr und ich bin wirklich Fan davon, wenn Dinge direkt angesprochen werden, damit das nicht so anfängt zu brodeln und dann zu größeren Problemen führen könnte. Und das geht auf.
Thema Gehaltsfindung vielleicht noch. Wie war das? Woran hast du dich orientiert bei der Einstufung der Mitarbeitenden?
Also ich habe immer erstmal mir angehört, was die Damen sich vorstellen und habe dann auch gar nicht direkt dazu was gesagt, sondern habe das erstmal aufgenommen, habe gesagt, ich mache mir dazu Gedanken und wir sprechen dann einfach nochmal in einem zweiten Gespräch oder auch persönlichen Treffen dazu, weil das natürlich ein Punkt war, da musste ich erstmal mich zurechtfinden, was ist denn realistisch, gerade als Neugründerin mit so einem hohen Invest muss man natürlich auch sehr auf die Kosten gucken, es ist einfach so und hier hatte ich tatsächlich eine ganz gute Orientierung auch durch meinen Steuerberater, da habe ich mich eigentlich sehr gut beraten gefühlt, dass ich sag mal auch nicht übertreibe, weil es ist einfach so, in Frankfurt muss man natürlich noch mal ein bisschen anderes Gehalt liefern als jetzt in ländlicher Region und für mich war es aber auch wichtig, dass die Damen glücklich sind. Also ich würde schon behaupten, dass ich eher so an der oberen Grenze bin, aber das natürlich auch eine gewisse Zufriedenheit schafft, dass die Mädels einfach glücklich bei mir sind und dann hoffentlich auch bleiben.
Es ist ja Personalsuche der eine dicke Brocken, aber ohne Patienten in der Praxis läuft ja nun gar nichts. Mit einer ganz neuen Praxis fängt man ja auch ganz neu an. Sie kannten natürlich schon reichlich Menschen, die Sie behandelt haben über die vielen Jahre. Wie haben Sie denn Ihre Praxis vor der Eröffnung positioniert? Haben Sie sich dazu eine Mediaagentur gesucht? Also Website für die Kontaktaufnahme, für das Personal selber Programm aufsetzen, fand ich schon eine coole Idee. Das ist, glaube ich, ein sehr wichtiger Tipp. Wie sind Sie das angegangen, gerade in einer Stadt wie Frankfurt, wo man ja, wenn man sich hinstellt und sagt, ich habe Zahnschmerzen, 10 Fenster aufgehen, weil überall Praxen sind?
Das stimmt. Das Ja, ist natürlich ein ganz wichtiger Punkt. Ich bin hier tatsächlich ein bisschen oldschool vielleicht vorgegangen. Also die Praxis befindet sich ja im Erdgeschoss an einem Platz, wo täglich viele Menschen langgehen. Also ich habe hier erstmal mit Plakaten zunächst tatsächlich auch selber beschrieben und gestaltet an die Fenster an drei Positionen gehangen. Also wir haben relativ viele Fenster und man hat ja von außen gesehen, hier ist was los, aber ich wollte früh schon ankündigen, was hier passiert. Ich habe tatsächlich auch die direkten Nachbarn informiert. Also die haben von mir einen Flyer bekommen mit der Information, dass hier gerade eben eine Praxis entsteht und mich schon mal entschuldigt für eventuellen Baulärm und habe dort auch so ein bisschen Auskunft gegeben, wann es losgeht und wann vielleicht Terminbuchungen möglich sind, weil das waren ja dann auch schon erste potenzielle Patienten. Ich habe mit meiner Tochter Flyer verteilt, also im Henninger Turm unten drin, der ja direkt nebenan ist, ist ja ein Einkaufszentrum und habe mich da mit meiner Tochter an einem Samstag hingestellt und wir haben Flyer verteilt und das kam tatsächlich sehr gut an. Also da würde ich fast sagen, da sind wirklich am Anfang sehr, sehr viele Patienten durch auch gekommen und diese Flyer und auch kleinere Plakate habe ich an verschiedensten Orten ausgelegt. Also dadurch, dass wir ja schon sehr lange hier in Frankfurt-Sachsenhausen wohnen, also ich eigentlich schon immer seit 2008, seit Studienbeginn, haben wir natürlich ein gutes Netzwerk hier aufgebaut und haben an verschiedensten Stellen Flyer ausgelegt, bei meiner Kosmetikerin, bei meinem Friseur, dann gibt es hier das Mühlberglädchen und so weiter, in der Wäscherei. Das kam auch sehr gut an. Und ich habe mich tatsächlich bewusst gegen eine größere Agentur entschieden, weil ich zugeben muss, dass die Homepages mir alle nicht so gefallen haben. Also die sahen alle irgendwie ähnlich aus. Ich konnte am Ende auch fast sagen, die Homepage hat bestimmt die und die Agentur gemacht. Und da hat mir irgendwie so ein bisschen Individualität gefehlt. Und ich bin dann auf eine Kommunikationsgestalterin gestoßen, die Kiki, die mit mir das Logo, die Website entworfen hat. Und da bin ich wirklich sehr, sehr glücklich drüber. Mir war es super wichtig, da eine Website zu haben, die gut ankommt. Und das ist ja so online das Erste, was die Patienten sehen. Also hier zählt der erste Eindruck. Ich wollte auch keine überladene Homepage. Das denke ich auch, dass das gut funktioniert hat. Und ich bin auch froh, dass ich daran festgehalten habe und mich nicht von abbringen lassen habe. Ja, weil da muss ich zugeben, hat der Gründungsberater mich doch versucht, so ein bisschen in eine Richtung zu schieben, ne? Eher so auf die größeren Agenturen zu gehen. Aber das hat mich einfach nicht überzeugt und da bin ich sehr froh, dass ich da an meinen Vorstellungen festgehalten habe. Ein wichtiger Punkt ist natürlich das Google-Profil auch. Da hat sich mein Mann hintergeklemmt, dass es einen Business-Account für die Praxis gibt. Da kann man ja mittlerweile auch schon so kleine Postings machen, dass man einfach sieht, wenn man vielleicht auf Google ist, ne, da passiert was, ne, das war wichtig, und dann später natürlich auch die fertige Homepage mit verlinkt und so weiter. Dann arbeite ich mit der Terminplattform Dr. Lib und da muss ich sagen, also das ist, finde ich, ein Game Changer. Das ist ja quasi der Google für die Ärzte, oder das Google für die Ärzte und, ich würde fast sagen, dass der Hauptteil der Patienten darüber kommt. Vorteil war natürlich, dass zu Anfang auch schnell bei mir Termine verfügbar waren. Das kann ich eigentlich fast nur, gerade wenn man in einer größeren Stadt ist, eben Neugründer oder Gründer empfehlen. Die Leute buchen sich sonntagabends ganz entspannt auf dem Sofa ein und das ist wirklich ein super Weg, den man nutzen sollte. Die Kosten sind ja quasi auch fast wie Marketingkosten. Von daher relativieren sich, finde ich, diese Kosten, die man von Dr. Lib auch hat, und sind sehr gut investiert. Und ansonsten haben wir natürlich unseren Freunde und Bekanntenkreis angeschrieben und ja, das Instagram-Profil so ein bisschen mit Informationen gefüttert. Genau.
Coole Mischung.
Coole Mischung, ja, finde ich auch. Ich glaube, man kann sagen, dass du mit der Praxisentwicklung seit Gründung doch sehr zufrieden bist. Ich glaube, du beschäftigst auch schon eine angestellte Kollegin bei dir in der Praxis. Wann hast du denn gemerkt, Mensch, das läuft ja richtig gut, das läuft ja viel besser, als ich eigentlich erwartet habe?
Also ich würde sagen, für mich war ein wichtiger Punkt, als das Team stand. Wir hatten im Februar 2025, also 2 Monate vor Praxiseröffnung, die Verträge unterschrieben. Und da habe ich gedacht, so, ab jetzt, das wird schon irgendwie. Also da hatte ich wirklich meine Mitstreiterinnen gefunden und habe dann auch schon in den ersten Telefonaten kurz vor Eröffnung, beziehungsweise die erste Helferin hat Mitte März begonnen, habe ich einfach gemerkt, so, ich habe da jetzt ein Team hinter mir und das wird funktionieren. Und das war für mich wirklich ein Moment, wo ich gedacht habe, das läuft. Und ja, auch tatsächlich natürlich die erste Terminbuchung über Dr. Lipp, das werde ich, glaube ich, auch nicht vergessen, am 31.01. Ich hatte eigentlich gerade erst Dr. Lipp online geschaltet und dann kam der erste Termin und es war so, wow, das wird jetzt wahr und das funktioniert und das läuft. Und ja, ein weiterer prägender Moment war auch unsere erste Patientin natürlich am ersten Tag, der Eröffnungstag am 14.04. Ja, und dann auch die Wochen so danach. Wir haben einfach gemerkt, uns wird die Bude eingerannt. Das war so erleichternd auch irgendwie. Und ja, da habe ich einfach gemerkt, das läuft.
Damit es läuft, braucht es ja Organisation. Ich glaube, Sie sind da ziemlich straight im Organisieren, also mit Bauchgefühl, aber schon so klaren Vorstellungen, wie Sie sich so organisieren möchten. Und haben Sie kleine Kinder? Wir sprechen heute an Ihrem Bürotag miteinander. Also Sie haben einen Bürotag eingerichtet. Wie bekommen Sie das jetzt unter den Hut? Das war ja, wie Sie die Herausforderung, ne? Familiäre Aufgaben und Beruf. Wie organisieren Sie sich das im Praxisalltag und auch in der Familie, ne? Denn Ihre Eltern sind ja nun nicht in Frankfurt. Die wohnen ja nach wie vor, glaube ich, in Münster, ne? Gibt es so feste Regeln und Routinen? Und Ihr Mann, Sie haben es schon gesagt, ist Pilot, der ist ja auch nicht immer verfügbar. Wie organisiert man sich als junge Mutter mit einer gut gehenden Praxis?
Ja, sehr gute Frage. Manchmal weiß ich auch gar nicht, wie das alles funktioniert, muss ich zugeben. Wie Sie schon gesagt haben, meine Eltern sind in Münster, meine Schwiegereltern in der Nähe von Hannover. Also wir haben keine familiäre Unterstützung, die mal eben vorbeikommen kann und uns unter die Arme greifen kann. Mein Mann ist viel beruflich unterwegs, da muss man natürlich dazu sagen, wir haben uns 2009 kennengelernt. Also ich weiß schon sehr, sehr lange um seinen Job und wie das ist, dass er immer mal weg ist und wusste schon immer, wenn wir Kinder haben werden, dass es halt diese Momente gibt, wo ich quasi Teilzeit alleinerziehend bin, sage ich immer. Es ist einfach so, er ist dann einfach zu 100% nicht da. Und das war natürlich auch ein großer Punkt bei dem Thema Praxisgründung, Selbstständigkeit. Wie schaffen wir das unter einen Hut zu bekommen? Und man muss sagen, dass mein Mann seit Praxiseröffnung wirklich sehr, sehr viel übernimmt. Also ich sag mal, diese Care-Arbeit, wie man so schön sagt, da hat er wirklich, wenn er dann da ist, übernimmt er die eigentlich fast zu 100%, muss ich sagen. Wir haben da jetzt so einen kleinen Rollentausch dann in den letzten 2 Jahren durchgeführt. Vor allem im letzten Jahr jetzt der Praxiseröffnung. Das war vorher natürlich ganz anders. Ich habe Teilzeit gearbeitet. Wir hatten da wirklich einen Luxus, dass wir die Kinder nachmittags selber betreut haben. Ich habe nur Teilzeit gearbeitet. Das war super schön. Aber ja, wir haben jetzt einen Rollentausch durchgeführt. Mein Mann arbeitet nämlich jetzt Teilzeit, also ist dadurch natürlich mehr verfügbar. Wir versuchen, den Dienstplan so zu gestalten, dass der mich im Prinzip mein Mann mich maximal unterstützen kann. Und wir haben für die langen Tage, also ich habe auch 2 Tage, wo ich bis 18 Uhr behandle, das war mir super wichtig, auch in den Abendzeiten für Patienten da zu sein, haben wir unsere Babysitterin. Also wir haben die schon vor Praxis Planung und auch Eröffnung kennengelernt und ich habe tatsächlich meine Tage daran orientiert, wo sie kann. Also das ist der Montag und Dienstag, da ist sie immer da für die Kinder und übernimmt da sehr, sehr viel. Also die Kinder lieben sie und sie übernimmt tatsächlich auch ein bisschen im Haushalt, räumt auf, Spülmaschine, macht die Wäsche, was wirklich sehr, sehr hilfreich ist, dass man abends nach Hause kommt und nicht all das noch durchführen muss. Also gibt es natürlich trotzdem, aber das ist natürlich eine tolle Hilfeleistung. Und für mich ist es natürlich die größte Herausforderung, gerade mich selber oder auch uns als Ehepaar, dass wir uns nicht verlieren. Also da muss man sagen, da ist gerade die Zeit ganz schön rar. Und wir haben eine besondere Routine, sag ich mal. Mein Mann, wenn er weiß, ich bin jetzt ab morgen weg und muss fliegen, der geht immer vorher einkaufen. Also das ist so ein bisschen unser Deal, sag ich mal, dass wir den Kühlschrank gefüllt haben. Er schreibt mir dann immer eine Liste. Heute kann es das geben, morgen das. Also such dir was aus, worauf die Kinder gerade Lust haben. Und ich weiß, wir sind gut versorgt, bis er wiederkommt. Weil das doch auch einfach manchmal die Zeit zu kurz ist, jetzt auch noch einkaufen zu gehen. Da muss man sich ja vorher überlegen, was kochen wir. Und das ist wirklich ein sehr, sehr hilfreicher Punkt. Und es ist so ein bisschen das Thema Ausschlafen auch. Wenn er von Natur wiederkommt, ist klar, er darf am nächsten Morgen ausschlafen. Und auch wenn er da ist, übernehme ich dann morgens die Kinder. Und am Wochenende wechseln wir uns ab, dass jeder da auch einfach mal eine gewisse Erholungszeit bekommt.
Ja, das ist eine Herausforderung. Also mein Mann hat damals, als mein Sohn in die Schule kam und ich eine neue Aufgabe übernommen habe, auch tatsächlich Teilzeit gearbeitet. Da haben ihn die Kollegen etwas schräg angeschaut damals. Das muss man auch so sagen. Das ist zum Glück heute ja ein bisschen anders, aber es ist immer noch eine Herausforderung. Es ist eine Organisationsfrage und es wird sich auch das Leben noch ändern. Also es ist immer wieder anders, aber es bleibt herausfordernd. Aber es ist ja auch schön, wenn es funktioniert. Was würden Sie denn jungen Zahnärztinnen sagen, die jetzt doch überlegen zu gründen? Und Sie sind ja auch da ein schönes Beispiel für. Die aber auch eine Familie gründen möchten oder bereits Kinder haben. Mut haben, organisiert drangehen oder auch ein bisschen aufs Bauchgefühl verlassen?
Ja, also definitiv Team Bauchgefühl und dann natürlich, also die Mischung bestimmtes, denke ich mal, organisiert dran gehen. Und ich würde auch sagen, dass Kinder eigentlich kein Aber sind, sondern dass es ganz wichtig ist, hier als Eltern eine Vorbildfunktion zu übernehmen und dass man seinen Kindern vorleben kann, wenn man an sich glaubt, dass vieles halt möglich ist und ihnen damit eigentlich wirklich ein tolles Fundament liefert, in der Zukunft auch erfolgreich zu sein. Und ich finde, als Mutter hat man sowieso schon durch die Mutterschaft so viel gelernt, was man auf die Praxis auch übertragen kann, auch was das Thema Praxisführung angeht. Da ist man eigentlich bestens vorbereitet. Also da sollte man nicht zurückschrecken, vor auch einer Neugründung.
Ja. Super. Liebe Anna, wir schauen nochmal auf die Uhr, kommen langsam so zum Schluss. Und wenn du mir oder uns deine drei wichtigsten Learnings aus dieser Gründungsphase benennen müsstest, was wären das für Learnings?
Also ein ganz wichtiger Punkt für mich ist, geht nicht, gibt's nicht. Dass man an seiner Vision festhält. Also das habe ich tatsächlich als Frau in dieser Phase doch auch erleben müssen, dass ich oft abgeblockt wurde. Das macht keinen Sinn. Wie soll das denn gehen? Und gerade auf der Baustelle dann häufig die Situation war, wenn mein Mann, der Sören, daneben stand, so, ah ja, nee, doch, das können wir so machen. Und ich hatte es vorher angebracht, war alleine da und wurde abgeblockt. Also das ist erschreckend. Wir leben in 2026 und man muss doch sowas als Frau erleben und da habe ich daraus gelernt, wirklich an dem festzuhalten, was man sich vorstellt und dran zu bleiben, sich durchzusetzen und erst, wenn es jetzt wirklich nicht geht und Fakten auf dem Tisch liegen, dass etwas nicht umgesetzt werden kann, dann kann man gerne nachgeben. Aber das ist wirklich ein ganz wichtiger Punkt, finde ich, den ich gelernt habe. Thema Bauchgefühl. Also das habe ich ja jetzt schon mehrmals erwähnt, dass man sich da durchaus von leiten lassen kann und auf sein Bauchgefühl hören sollte und Ruhe bewahren. Also es ist ja doch auch eine Achterbahnfahrt. Ich hatte ja anfangs schon kurz erzählt, dass man manchmal morgens schon verrückt in den Tag startet und durchdreht und dann im Laufe des Tages das Blatt sich wendet. Also man sollte nach vorne blicken, sein Ziel weiter im Auge behalten und ja, die Ruhe bewahren.
Dann die letzte Frage vielleicht heute, Anna, in 5 Jahren, wir schauen mal nach vorne. Du malst dir die Zukunft so, wie du sie gestalten könntest und auch umsetzen könntest. Wo siehst du dich da?
Ja, weiterhin in Frankfurt natürlich. Fachlich noch weiterentwickelt, definitiv. Und weiterhin mit meinem jetzigen Team in der Praxis sicherlich auch erweitert, auch durch weitere Behandler. Also ich habe jetzt ja seit Dezember eine angestellte Zahnärztin und ja, so 2 weitere könnte ich mir noch sehr gut vorstellen, dass wir zu viert agieren und ja, eine gut ausgelastete Prophylaxe, die vielleicht sogar auf 2 Zimmern schon läuft. Das wäre wünschenswert und ja, eine etwas ausgeglichenere Work-Life-Balance als jetzt vielleicht.
Danach kann nichts mehr kommen, liebe Anna. Also ganz herzlichen Dank. Ich fand es sehr bemerkenswert und deine Geschichte ist wirklich nachahmenswert. Deine lieben Eltern, die ja immer noch Haus an Haus bei uns wohnen, haben mit dir und deiner Schwester 2 sehr selbstbewusste Frauen erzogen. Und das haben wir heute erlebt, wie du das auch wirklich gut und auch mit vollem Mut umgesetzt hast. Ich bin sehr angetan. An manchen Stellen war ich wirklich sogar teilweise angerührt. Also herzlichen Dank dafür.
Von mir aus auch ganz herzlichen Dank für diese tolle Geschichte, die doch das bestätigt, was man auch dann am Ende, wenn man ein bisschen älter ist, merkt, dass man mit Konzept und Bauchgefühl sehr weit kommen kann. Und ich wünsche Ihnen ganz herzlich alles Gute für die Zukunft Ihrer Praxis. Und ich glaube auch, dass Ihre Patienten Sie sehr mögen, denn Sie sprechen mit einem Lachen in der Stimme und das ist sehr wichtig. Vielen lieben Dank.
Vielen Dank auch von mir.
Das war Dental Minds, der Infopodcast für Zahnarztpraxis und Labor. Diesmal mit Dr. Anna Haag, die über ihren Weg in ihre eigene Praxis, wie ich finde, sehr lebendig, sehr authentisch berichtet hat und den Weg in ihre Selbstständigkeit für uns dargelegt hat. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns, wenn Sie unseren Podcast bei Spotify oder bei Apple Podcast bewerten und wenn Sie ihn beim Dienst Ihrer Wahl abonnieren. Es gibt ihn jeden ersten Donnerstag im Monat mit einer neuen Folge und zwar überall dort, wo es Podcasts gibt. Wenn Sie Anmerkungen oder Fragen zu dieser Folge haben, dann schreiben Sie uns an podcast@quintessenz.de.
Alle weiteren Informationen zu unserem Thema finden Sie wie immer in unseren Shownotes. Wir danken Ihnen herzlich fürs Zuhören und bleiben Sie mutig.
Das war Dental Minds, der Infopodcast für Zahnarztpraxis und Labor mit Marion Marschall und Karl-Heinz Schnieder. Ein Quintessenz Podcast.